Schön, dass wir zur Ruhe kommen. Wir wollen auch diesen Abend oder Spätnachmittag im Namen unseres Herrn Jesus Christus beginnen. Zur Ehre Gottes des Vaters. Normal sollte der Rainer Fuchs hier stehen, aber der hat mich angerufen. Er ist verhindert, er kann heute nicht. Jetzt müsst ihr mit mir verlieb nehmen. Wir haben schon heute eine intensive Jüngerstunde hinter uns mit den Mädchen zusammen. War sehr schön. Und da haben wir ein Wort betrachtet, das möchte ich zum Anfang stellen. Wir haben ja morgen Palmsonntag. Wir rechnen nicht mit all diesen kirchlichen Tagen, aber es war wohl in etwa so, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, auf einen Esel. Und dann haben die Kinder und viele Leute Kleider ausgebreitet, Zweige abgerissen und haben ihn zugejubelt und geschrien und gejubelt: Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Und wie er in Jerusalem eingezogen ist, haben sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten sehr darüber geärgert. Ja, hörst du nicht, was die sagen? Und dann muss sie Jesus auf Psalm 8 hinweisen: Wisst ihr nicht, dass aus den Kindern und Unmündigen Lob erschallt? Das ist der Psalm 8. Das ist eine Woche vorher und eine Woche nachher, später. Das hat mich irgendwie bewegt. Da kommt dann diese Worte, das müsst ihr mal durchlesen. Johannes 18 und Kapitel 19. Da geht es unentwegt. Der letzte Vers von 18. Da schrien wieder alle und sagten: Nicht diesen, sondern Barabbas. 5 Verse weiter. Als ihn nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige. Und Pilatus versucht immer wieder, wie könnte er ihn nur freikriegen, weil er gemerkt hat, er findet keine Schuld. 5 Verse wieder weiter. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Sie haben wieder geschrien. Und 3 Verse weiter. Sie aber schrien: Weg, weg, weg mit diesen. Und wir wissen, was unser Herr vorher getan hat. Das haben wir heute in der Jungsche auch durchgenommen. Er hat geheilt, hat Wunder getan, hat gespeist, unentwegt. Und dann dieses Schreien. Und beim Nachdenken ist mir das so gekommen, dieses Schreien kenne ich noch ein bisschen als Kind aus der Hitlerzeit. Das können wir jetzt wieder erleben im Iran, wenn sie schreien: Das Judenvolk muss weg, weg. Und es kann einen Angst machen. Und ich glaube, dass da nicht alle geschrien haben. Wenn wir denken an den Josef von Arimathea. Aber sie haben sich nicht mehr getraut. Dieses Schreien, dieses Niederschreien, das kann einen fertig machen und kaputt machen. Das wollte ich bloß sagen. Und jetzt lese ich ein Wort, das ist eigentlich der Kernpunkt. Da sprach Pilatus zu ihm, zu Jesus: Also bist du doch ein König, weil vorher vorausgegangen ist: Ich bin ein König. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst aus oder haben andere von mir gesagt? Pilatus antwortet: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Und Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Und die Kinder haben dann gesagt: Ja, Der Teufel ist ja der Fürst dieser Welt. Und so ist es. Aber wir wissen ja, Jesus hat am Kreuz überwunden. Und jetzt kommt ein Vers, das ist Kapitel 18, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und hören wir, ein Apostel Paulus spricht zu einem Timotheus. In 1. Timotheus 6 spricht Paulus zu Timotheus: Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Da führt Paulus auf diese Stelle: Ich bin ein König, ich bin geboren, dazu geboren, um von der Wahrheit zu zeugen. Das ist uns sehr wichtig geworden, weil das sehr, sehr wichtig ist. Jesus gibt von sich Zeugnis. Man hat ihn ja geschlagen, man hat ihn angespuckt, man hat ihn verlacht, man hat ihn gespottet. Und er hat alles erduldet. Aber das hat er immer in Anspruch genommen. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren. Das hat er. Und es soll auch immer wieder unser Zeugnis sein: Er allein. Er ist die Tür, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Licht. Und er ist noch mehr. Von dem hören wir dann heute. Er ist auch unser Haupt der Gemeinde. Das ist dann dieses wunderbare Geheimnis. Aber es ist manchmal schon, wie ich das gelesen habe, und sie schrien und schrien, dann habe ich mir an den Kopf gelangt: Gibt es denn sowas? Dann bin ich aber wieder erschrocken. Vielleicht wärst du sogar auch dabei gewesen und hättest geschrien. Obwohl alle haben nicht geschrien. Wir wollen unseren Herrn ganz herzlich dankbar sein für das, was er getan hat. Und jetzt wollen wir beten. Lieber treuer Vater, wir können nur immer wieder staunen über dieses Wunder, über dieses Geschenk, über was du uns gemacht hast in deinem Sohn Jesus Christus. Ja, der aus der Herrlichkeit beim Vater war und alles mitgeplant hat. Vater, wie muss es dich geschmerzt haben, wie dein Volk, das du erwählt hast, diesen Volk, dem du so vieles gegeben hast, die Gesetze, alles, diese Ordnungen, auserwählt. Und sie schreien und schreien und schreien: Kreuzige, Kreuzige, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Vater, das war schmerzlich. Aber du hast gewusst, dass es gibt keinen anderen Weg. Und wir danken dir dafür. Und dir, Herr Jesus, danken wir von ganzem Herzen für diesen Gehorsam, den Weg, den du gegangen bist. Ja, du hast uns erlöst, sonst ständen wir alle nicht hier. Herr Jesus, habe Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dieses, ja, mehr noch, was du einen als erhöhter Herr einen Apostel Paulus gegeben hast, dieses Herrlichkeitswort, was du alles tust und was du hinausführst mit uns, es ist unglaublich. Und wir können nur staunen und anbeten. Und so ist es wunderbar, dass wir jetzt zur Ruhe kommen dürfen und uns über dein Wort freuen, das du uns austeilst durch deinen Knecht und lieben Bruder Johannes Ullmann. Ja, Herr, segne ihn, gib ihm Vollmacht, gib ihm Freudigkeit, das zu sagen, was du ihm aufs Herz gelegt hast, und schenke uns ein offenes Herz, dass wir nicht hier nur absitzen, sondern uns freuen über diese wunderbare Botschaft, diese Botschaft, die wir auch weitergeben dürfen. Ja, es ist noch vielfach im Verborgenen. Wir werden erst einmal sehen, wenn du kommst mit den Deinen, dann in Herrlichkeit. Herr Jesus, jetzt danken wir dir, dass wir jetzt zur Ruhe kommen dürfen. Ich möchte dich immer wieder anbeten. Ich möchte dir auch unsere lieben älteren Geschwistern und gerade die krank sind, anbefehlen. Herr, dass wir sie immer mit einbeziehen und an sie denken, dass sie sich nicht verlassen vorkommen. Ja, Herr Jesus, wir dürfen eine Gemeinde sein, mit allen Schwächen auch, aber wir haben dich. Du bist unser Haupt, du bist unser Heiland, unser Retter, unser Erlöser und auch mein Erlöser. Dafür danke ich dir. Amen. Jetzt wollen wir das Lied singen, Nummer 90. Christgemeinde, deine Söhne ist des Vaters höchste Lust. Es geht nach der Melodie, welch ein Freund ist unser Jesu. Wir singen alle Verse. Gäste, alle, die da sind, sehr schön, dass doch so viele gekommen sind an diesem schönen Tag. Ganz herzlich möchte ich natürlich unseren Johannes Ullmann und seine Frau Annemarie ist auch dabei. Das hat mich sehr gefreut, dass sie mitgekommen ist. Das ist schön. Johannes, ich weiß von dir, dass du vielleicht auch heute das wieder sagst, dass du nicht bloß gekommen bist, um die zwei Vorträge zu halten, dass du dich freust über alle, die du jetzt siehst, von Angesicht zu Angesicht, die Glieder am Leibe unseres Herrn. Und ich muss dir sagen, ich freue mich auch. Genauso. Und ich weiß, dass sich viele mitfreuen, dass ihr da seid. Es ist nämlich wirklich ein wunderbares Geschenk. Denken wir, wir sind Glieder am Leib des Herrn. Er ist unser Haupt. So etwas Großartiges und von dem dürfen wir auch heute hören. Denn das Thema ist, das kann man nicht oft genug hören, das Geheimnis des Leibes Christi. Stimmt es? Gell? So wurde mir gesagt und da freuen wir uns. Und jetzt wünsche ich dir Gottes Segen zu diesem Dienst. Wollen wir hören, dass unsere Herzen jetzt stille werden und hören. Ich muss aber noch was dazu sagen, wir haben zwei Geburtstage heute. Das eine ist die Heidi Fuchs, die ist leider nicht hier. Und der Benedikt, ist der da? Ja, da hinten ist er. Es ist ja schon am Sonntag gesagt worden, aber ich wünsche euch nochmal von ganzem Herzen Gottes Segen. Und die Gemeinde, weiß ich, die wünscht euch das auch. Und der Heidi soll uns weitergeben, dass er euch führt, dass ihr innerlich wachsen dürft. Das ist ganz was Wichtiges, dass wir nicht stehen bleiben. Wachsen zu ihm hin, zu dem Haupt, dass wir jetzt schon zubereitet werden, durch Trübsale auch. Weil wenn wir einmal mit ihm, so wie ich von Geier eine Kassette jetzt erst gehört habe, das ist unglaublich, wie er da dem Ausdruck gibt, was wir einmal sein werden. Da merkt man direkt, wie er explodiert. Das weiß ich, dass du auch explodieren kannst. Und das wünsche ich dir. Und hinterher dürfen wir noch zusammenkommen. Es ist genügend, hat mir jemand gesagt, genügend zu essen da, wo wir dann auch miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Aber jetzt, dass ich dir nicht zu viel Zeit wegnehme.
Explodieren schon, aber nicht das Ich. Das darf nicht explodieren. Ja, meine teuren Geschwister, ihr in Christo Geliebten. Natürlich, ein halbes Jahr haben wir uns nicht gesehen und freuen uns mit großer Freude auf die Stunden der Gemeinschaft miteinander und unter seinem Wort. Ja, wie habt ihr eigentlich den Winter verbracht? Der Winter war sehr lang und er war sehr hoch. Ja, also wir konnten nur mit Schneefräse uns vom Haus auf die Straße herauswälzen, sonst ging es nicht. Herzlich grüßen darf ich von Heinz Schumacher. Ich habe am Donnerstag mit ihm gesprochen. Er ist da schwer erkrankt an einer Lungenentzündung und hat einen so kurzen Atem und ist so schwach und so kaputt, dass er im nächsten halben Jahr alle Dienste abgesagt hat. Die CA Dorf Chemnitz und auch Neudorf, alles gestrichen. Ja, liebe Geschwister, es bricht eine Generation ab, die uns Jahrzehnte das Evangelium verkündigt hat. Und wir ringen darum, dass der Herr junge Brüder innerlich bewegt, dass sie auch wissen um das Wort, was ihnen anvertraut ist, dass sie sich in diesen Dienst hineinstellen und verordnet wissen. Dass nicht mit diesen Brüdern auch ein Evangelium abbricht. Liebe Geschwister, warum das so ist, hat viele Antworten. Eine Antwort ist, weil diese Generation geglaubt hat, mit ihnen wird die Heilsgeschichte abgeschlossen. Und nun lässt der Herr uns immer noch hier sein. Und es könnte sein, dass es auch noch ein paar Jahre dauert. Deshalb ist es also wichtig, dass wir dafür beten, dass der Herr nicht nur Türen öffnet, sondern auch jungen Brüdern das Anliegen aufs Herz bindet, die Verkündigung weiterzutragen. Ja, liebe Geschwister, das Thema für heute Nachmittag. Das Geheimnis der Gemeinde, die da ist, sein Leib. Wir waren vor 2 Jahren schon einmal mit diesem Thema beschäftigt. Gemeinde, welche da ist, sein Leib. Und morgen früh haben wir dann das Thema der unaussprechliche Reichtum des Christus. Wir machen ein klein wenig Fortsetzung. Ich könnte natürlich auch dieselbe Stunde, die vor 2 Jahren hier gehalten worden ist, noch einmal halten, weil wir ja von einer Stunde nur vielleicht 10, 15, 20% in unserem Gedächtnis speichern können. Alles andere rutscht in etwa durch Sieb. Man könnte jede Stunde 5-mal hören, bis wir eigentlich den Gesamtumfang einer Verkündigung da speichern könnten. Ja, also heute Nachmittag soll es uns darum gehen, um dieses Geheimnis des Leibes Christi. Wir wollen speziell über die Zuordnung als Leib, als Erstling und als die Fülle des Christus nachdenken. Ich greife nur ganz kurz zurück. Wir hatten uns damals 2 Fragen gestellt. Was ist Gemeinde und wer gehört zu ihr? Wenn wir von Gemeinde sprechen, dann meint die Schrift eine ganz begrenzte Anzahl von Menschen, die für einen ganz bestimmten Auftrag von Gott erwählt wurden. Die Gemeinde war und ist ein in Gott verborgenes Geheimnis, ebenso alle, die Glieder davon sind, weil sie vor ihrer menschlichen Existenz bereits dafür auserwählt wurden. Das ist doch geheimnisvoll, dass über unser Leben, was viel später angefangen hat, schon bereits ein Vorsatz Gottes bestand, ein Plan, eine Berufung, dass wenn wir dann von Vater gezeugt und von Mutter geboren und in die zeitliche Existenz hineingestellt werden, von diesem Ruf erfasst werden und können auf einmal glauben, aha, an mich hat nicht nur Vater und Mutter gedacht, nein, an mich hat der Allerhöchste gedacht, da waren unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Da war von niemand noch etwas zu sehen. Zu dieser Gemeinde, müssen wir gleich sagen, kann keiner von sich aus dazukommen und sich nicht nach Laune und Lust bekehren, sondern man wird zu dieser Gemeinde berufen. Ich erinnere an das Wort Epheser 1, bevor Gott den Grund dieses Kosmos gelegt hat, bevor er die Himmelswelten und die Materie gebildet, geschaffen hat, da hat er uns auserwählt und bestimmt für den Sohn, für sich. Oder das andere Wort, denn die er zuvor erkannt hat. Also es gibt von der Schrift her eine Gruppe von Menschen, die hat er, bevor sie geworden sind, erkannt und auch bestimmt, nicht in den Himmel zu kommen. Das ist eine ganz subjektive Gedankenkonstruktion. Nein. Zuvor erkannt und zuvor bestimmt für den Sohn, für ihn gleich zu sein. Das ist es. Gleichgestaltet zu sein. Und das andere Wort noch, 2. Timotheus 1. Er, der Allerhöchste, hat uns berufen. Mit einem heiligen Ruf, nicht nach dem, wie wir gelebt und gewandelt haben. Nicht nach unseren Werken, nicht nach unseren Leistungen, nicht nach unseren Begabungen und Fähigkeiten, sondern nach seinem göttlichen Vorsatz, den er getroffen hat, zusammen mit seinem Sohn. Wann? Vor der Schöpfungen der Äonen. Also bevor nicht nur der Kosmos Materie geschaffen wurde, sondern auch Zeit geschaffen wurde, gebildet wurde, hat Gott einen Vorsatz gefasst in seinem Sohn und Gnade bereitgestellt. Vor den Äonen. Für ihn. Diese Gemeinde hat nun durch die Offenbarung Jesu Christi an Paulus eine ungeheure Aufwertung und Bedeutung bekommen. Wenn wir von Gemeinde reden, ist das sehr schwierig. Was meinen wir eigentlich? Und was meint die Schrift eigentlich Gemeinde? Es gibt eine Ortsgemeinde, es gibt, ja, in München gibt es auch eine Gemeinde. Also es gibt in München ja hunderte Gemeinden. Was meint eigentlich die Schrift, wenn sie von Gemeinde spricht? Die katholischen Übersetzungen schreiben generell Kirchen. Generell Kirchen. Das Wort Kirche steht nicht im Text. Überhaupt in keinem Grundtext. Gibt's nicht. Sagenhaft. Und alle versammeln sich unter dem Namen Kirche. Nein. Der Heilige Geist hat es so präzis formuliert, dass jeder, der wirklich innerlich auch das Bedürfnis hat, zu erfahren, was hinter der Gemeinde steht, das ist ganz einfach. Das sind zwei Wörter. Die können wir behalten. Gemeinde wird zusammengesetzt aus Eck und Klesia. Eck ist aus und Klesia Ruf. Herausgerufen. Das ist ganz einfach. Es sind Menschen, die aus der Masse herausgerufen werden mit einem heiligen Ruf. Und deshalb hat der Apostel Paulus, wenn er spricht von Gemeinde, heißt es, zwei Wörter hinzugefügt. Epheser 1, Gemeinde, die da ist sein Leib. Damit ist diese Schar nicht für sich selbst da, sondern für das Christushaupt. Für das Christushaupt. Herausgerufen, Leib Christi zu sein. Zu dieser Gemeinde gehören nicht die Völker und die Nationen, nicht alle Menschen. Bei uns tobt jetzt zu Hause in unserem Ort wieder eine ungeheure Auseinandersetzung. Und da sagen die Gemeinden, alle Menschen sind auserwählt. Alle Menschen sind auserwählt. Das ist doch schon ein Widerspruch im Wortbegriff, wenn ein Lehrer in der Schule zwei Schüler auswählt, aus der Klasse heraus etwas anzuschreiben, dann trifft er eine Auswahl. Deshalb, Auswahl betrifft nicht alle Menschen. Sondern eben nur die, der Vater zuvor erkannt hat und bestimmt hat. Vor allen Schöpfungen von Raum, Welt und Zeit, für den Christus, für sich selbst hat er sie bestimmt. Wenn Gott Menschen aus dem Tod in das Leben ruft, wenn er ihnen neues, göttliches Leben in ihnen hineingibt, hineinschenkt, in ihnen hineinzeugt, ein Teil seiner selbst und sie zu Trägern dieses Geistes, Gottesgeistes macht, dann ruft er immer den Einzelnen auch als Glied hinein in den Christus. Wenn er herausruft, dann geht's nicht nur ein Herausruf, dass ich nicht mehr das und jenes tun muss und soll. Etwa bei dem Alkoholiker, dass er nicht mehr trinken braucht. Herausruft aus der Welt der Sünde und des Todes, sondern immer auch eine Bestimmung in hinein. Ich habe euch vor 2 Jahren das Bild gezeigt. Ihr werdet euch erinnern. Das Bild kennt ihr doch. Das ist der Leib Christi. Irgendwo hängen wir drin hier. Im Verbund ganz üble gestalten wir. Nicht glänzend. Also hier hat ja einer eine Krawatte dran, aber sonst sehr, sehr mangelhaft. Jeder, der zum Glauben gerufen wird, hat eine Berufung hinein als Glied in den Christusleib. So sieht das aus. Hier unten, drüben, werden wir es nicht fassen können, was aus diesen mangelhaften Gestalten für Gefäße der Herrlichkeit gebildet werden, dass der ganze Kosmos staunen wird. Ein Heraus und ein Hinein. Wie heißt es? Wir sind alle durch einen Geist zu einem Leibe bestimmt und getauft und programmiert. Und Paulus sagt, da ist ein Geist. Welcher Geist? Der Gottesgeist. Und da ist auch nur ein Leib. Der Geist Gottes hat es nur mit diesem einen Leib zu tun. Leib Christi. Gemeinde, welcher da ist sein Leib? Wir kommen ja, bei uns im Dorf kennen wir jetzt schon über 40 Jahre, aus den verschiedensten Lagern zusammen. Keiner fragt nach dem Woher. Und es ist doch ein Wunder, dass wir uns schon jahrzehntelang in einem Geist ertragen und aushalten und in großer Freude beieinander sein können, trotz der verschiedenen Stallgerüche. Stallgerüche? Der eine kommt aus dem Stall und aus dem Stall. Ja, trotz der Verschiedenheit sind wir schon über 40 Jahre in einem Geist, in einem Evangelium beieinander. Wir haben uns 40 Jahre ausgehalten. Also ich wünsche euch diese Tragkraft, ihr seid noch nicht lange hier beieinander. Und was da alles ertragen und ausgehalten werden muss, wenn da, sag mal, Menschen Jahrzehnte beieinander sind, dann kann man ja auch aufrechnen, all die Schandtaten aufzählen und trotzdem in der Kraft der Liebe beieinander zu bleiben, das ist als ein großes Geschenk. Gemeinde, was ist das? Ja, also, trotz der Verschiedenheit steht die Herrlichkeit des Leibes Christi über allem. Auch wenn wir alle zu einem Leib Christi gehören, bleiben wir Einzelindividuen und sind verantwortlich für das in uns begonnene Leben. Und dieses neue Leben soll nicht in einem embryonalen Zustand bleiben. Embryonalen Zustand? Also liebe Geschwister, wenn Gemeinde zusammenkommt, dann kommt die nicht deshalb zusammen, dass wir ein anderes Bild von Christus kriegen hier oben, eine bessere Anschauung, sondern hier geht es um eine Wirklichkeit. Hier geht es um die Wirklichkeit des Christus, dass er in uns durch das Wort der Wahrheit eine Zeugung göttlichen Lebens vollziehen kann. Darum geht es ja. Deshalb embryonaler Zustand. Wie wohnt und wie kommt nun der Christus in unser Leben hinein? Wie kommt er hinein? Ja, da sagen die Kirchen ganz einfach. Und die Methodistenkirche hat sich jetzt klar schriftlich fundiert, wie man hineinkommt. Durch das Wasser und durch die Taufe wird man Glied an dem Leibe Christi, schriftlich so formuliert. So nicht. So nicht. Wie kommt man hinein? Durch Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Epheser 3. Nicht durch ein Sakrament. Jetzt hat sich die Methodistenkirche, muss ich mal einfügen, jetzt hat sich die Methodistenkirche auf die Ebene der katholischen und der lutherischen Kirche gestellt, weil sie die Taufwiedergeburt lehren. Du musst nur an dein Fleisch etwas machen lassen, etwas Frommes vollziehen lassen. Taufen, ja. Und da bist du Glied an dem Leibe Christi. So schriftlich spricht nicht. Das ist alles Magie und Verführung. Durch Glauben, durch Hingabe, durch Einswerden mit diesem Wort vollzieht der Heilige Geist in uns und mit uns die neue Schöpfung. So. Deshalb habe ich gesagt, das neue Leben soll nicht in einem embryonalen Zustand bleiben, sondern der Christus soll in uns zur Ausgestaltung kommen. Vielleicht tue ich das später noch zeigen. Ja, liebe Geschwister, deshalb versammeln wir uns. Deshalb kommen wir zusammen, weil wir durch das verkündigte Wort ernährt werden, weil wir dadurch wachsen und der göttlichen Zielbestimmung hinanreifen. Mit diesem Wort wird der innere Mensch ernährt, er wächst. Und wenn das stimmt und wahr ist, dass der Christus deshalb in uns sich vervielfältigt hat, doch nicht deshalb, dass wir irgendwo im Himmel einen wunderbaren Platz bekommen, sondern dass wir diesen Christus in uns ausgestalten lassen, dass er zu ihm passt. Zu ihm passt. Nicht Säuglingsstand, sondern dass der Christus uns völlig durchwohnen kann. So sagt es der Paulus. Völlig durchwohnen kann. Wenn uns jemand fragen sollte, weshalb kommt ihr hier jeden Sonntag zusammen? Hat euch schon mal jemand gefragt, weshalb rennt ihr jeden Sonntag hier zu dieser Versammlung? Was ist der Grund? Warum stehen wir früh auf oder gehen heute spät zu Bett? Und früh stehen wir auf, um jeden Sonntag hier eine Stunde abzusitzen. Liebe Geschwister, es muss klar sein, weshalb setze ich meine Beine in Bewegung? Was ist die Motivation meiner Entscheidung, hier die Versammlung zu erleben? Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Die muss klar beantwortet werden, diese Frage. Also es geht nicht darum, hier Aktionen starten zu lassen, dass ganz München sich bekehrt. Da sind wir uns so einig. Das kann wohl nicht der Sinn sein. Sondern, dass jedes Glied, was eine Berufung für den Leib des Christus hat, eingerenkt, zubereitet wird und dem Christushaupt emporwachsen kann. Emporwachsen kann. Also, wenn wir hier zusammenkommen, dann suchen wir nicht uns selbst, sondern dann suchen wir bei dem anderen auch den Christus. Durch das Wort werden wir ermutigt, gewinnen neuen Mut und Hoffnung, unser Leben völlig und ganz ihm zur Verfügung zu stellen. Also, wenn nicht hinter den Versammlungen, die hier abgehalten werden, das gesteckte Ziel, wie es in Epheser 4,13 beschrieben wird, steht, dann treiben wir nur Vereinsleben und suchen mit unseren Liebhabereien Leute zu gewinnen und sie religiös zu beschäftigen. Das Wort in Epheser 4, Vers 13 heißt, Gott hat die Brüder gegeben, verschiedene Wortdienste. Und weshalb hat er sie gegeben? Zur Vollendung der Heiligen, zur Auferbauung der Gemeinde, welche da ist, sein Leib. Aha. Also der Wortdienst hat eine Zielsetzung, dass der Christus in uns, wie soll ich denn sagen, als Glied in der Funktion des Leibes Christi eingerenkt wird. Weil wir von Haus aus alle ausgeschnappt, ausgerenkt sind, werden wir hineingefügt. Das ist eines der traurigsten Kapitel, wenn Kinder Gottes, die zugleich Glied am Christusleib sind, als Säugling und Unmündiger zurückbleiben. Und das ist nicht nur für den Betreffenden, sondern vor allem für Christus selbst eine einzige Tragödie, eine Passion ohne Gleichen. Also es betrifft nicht nur uns, sondern ihn trifft es, ein Glied zu haben. Ich weiß es nicht, ob es hier Eltern gibt, die Kinder haben, die geistig und auch körperlich zurückbleiben. Wisst ihr, was da passiert bei Eltern, wenn die mitkriegen, mein Kind wächst nicht normal? Was das für eine Erschütterung ist. Für eine Erschütterung. Wächst nicht normal. Kennt ihr das Bild? Ein ausgewachsenes Haupt. Und was hängt unten dran? Ein unvollständiger Körper, ein Leib. Zurückgeblieben. Hier stimmt die Portion nicht, die Proportion nicht. Hier stimmt die Proportion nicht. Im menschlich-irdischen Bereich ist das möglich. Da ist das möglich. Da spricht man dann von einer Genschädigung. Aber doch nicht bei Gott. Ist etwa eine solche Fehlentwicklung auch bei den Auserwählten des Leibes Christi möglich? Ich frage einmal. Ist das möglich? Dass Kinder Gottes, die gezeugt sind, in dem Wort der Wahrheit zurückbleiben und als Säugling sterben. Ist das möglich? Na, ihr guckt mich alle ganz. Professor Ströder, der hinter diesem großen Gottesevangelium stand, hat gesagt, die meisten Kinder Gottes sterben in den Windeln. Was würde das bedeuten? Dass drüben nachgeholt werden muss, was hier versäumt wurde. Ich frage, was muss das für eine Macht sein, die solche Schädigung hinterlässt, wenn es von der göttlichen Gensubstanz nicht denkbar ist, nicht möglich ist, so eine Schädigung, und doch ist sie zu finden, dass Menschen auf der Strecke bleiben. Die haben irgendwo einen so klaren Anfang gemacht. Vor allen Dingen in jungen Jahren haben ihr Leben dem Christus übereignet. So. Und dann sind andere Programme in ihrem Leben gekommen, andere Beziehungen und was weiß ich. Und dann sieht man nach Jahren, wo ist eigentlich dieses göttliche Leben? Und wir selber, wir wissen doch, Hundertfältiges strömt auf uns ein, will das einschnüren. Es will immer ins Zentrum hinein und will das, was göttlichen Samen hinterlassen hat, das will es zusammendrücken, nicht zum Wachsen bringen lassen. Das Ziel, das wir zu Gliedern am Leibe des Christus berufen wurden, liegt doch nicht in unserer Buße- und Sündenvergebung begründet, sondern in der Christusausgestaltung. Das ist das Ziel. Deshalb hat der Vater im Himmel einen Teil seiner selbst an uns verschwendet. Verschwendet? Nein. könnte man fast sagen, er hat es nicht verschwendet. Er will in uns den vollen Ertrag haben. Ich sage es mit blutendem Herzen, dass ich zigtausende solcher Gestalten, wie wir sie auf der Skizze gesehen haben, in den Gemeinden sich bewegen. Sie haben Christus als Herr und Haupt und sind am Anfang ihres Glaubensweges stehen geblieben. Gibt's das? Das zweite Bild. Da entspricht der Körper dem Haupt. Das passt zusammen. Das passt zusammen. Und manchmal bete ich, lieber Vater im Himmel, nimm bitte aus meinem Leben Dinge heraus, die nicht zu dir passen. Weil sie dort drüben müssen sie passend gemacht werden. Weil jedes Glied eigentlich die Herrlichkeit des Christus erstrahlt. Da muss alles leuchtend, durchleuchtet sein. Dass wir doch hier nicht im Wege stehen, sondern dass es dem Heiligen Geist gelingt, dass Christus Ausgestaltung in uns Wirklichkeit wird. Ja, nun zu dem eigentlichen Thema Gemeinde, die da ist sein Leib. Sind doch die zwei Wörter, die der Heilige Geist dem Paulus eigentlich mitgegeben hat. Gemeinde, welche da ist sein Leib? Ich frage zurück, warum dieser Nachsatz? Warum? Warum heißt es nicht Gemeinde, welche da ist seine Braut? Oder sein Weib? Sondern es heißt Gemeinde, welche da ist sein Körper, sein Leib. Weshalb? Warum ist Gemeinde nicht gleich den fünf Jungfrauen, den Knechten und den Mägden, nicht den 144.000 Erwählten in der Offenbarung? Warum gleicht diese Gemeinde nicht der unzählbaren Schar, die in der Offenbarung auch geschildert wird? Und warum nicht der verlorene Groschen? Warum muss denn überall, wo verkündigt wird, die Gemeinde alles sein? Weshalb? Warum achten wir nicht darauf, was eigentlich der Heilige Geist hier dem Apostel Paulus hat sagen können? Das hängt mit ihrer Bestimmung und ihrer Zielsetzung, mit ihrem zukünftigen Beruf zusammen. Deshalb, nicht wahr? Mein Körper hat eine ganz andere Funktion, eine Zielsetzung als meine Annemarie. Versteht ihr doch? Ich kann nicht mit ihr das tun, was ich mit meinem Körper tue. Ich konnte meine Frau zu Hause lassen. Konnte ich auch. Aber meinen Körper nicht. Den musste ich mitbringen. Ich konnte nicht nur mit dem Kopf kommen. Verstehen wir? Der Körper gehört mit zum Haupt. Das muss, das ist eine Einheit, ist das. Das hat eine tiefe Bedeutung. Eine tiefe Bedeutung. Auserwählung gibt es ja nicht nur auf der Ebene des Leibes Christi, sondern auch die Braut des Lammes. Wer ist denn das? Habt ihr schon mal drüber, ihr Brüder gesprochen? Schon klare Begriffe mal klären. Braut des Lammes ist nicht Gemeinde, die da ist ein Leib. Das ist eine Auswahl aus Israel. Ja. Oder das Weib Israels. Das sind alles Auserwählte. Nur die Zielbestimmung und der damit verbundene Auftrag unterscheidet sich voneinander. Wir unterscheiden uns sehr, auch in der Ehe. Meine Frau hat ganz andere Tätigkeiten und Beschäftigungen als ich. Verstehen wir doch. In einer Ehe harmoniert das wunderbar zusammen. Trotz Gegensätzlichkeit, aber die Zielsetzung ist anders. Die Funktionen sind anders. Wir könnten mal kurz zusammenfassen oder schlussfolgern. Erstens, die Auserwählten des Leibes Christi sind vorrangig für Christus selbst. Und zum anderen sind sie für die Himmel und ihre Bewohnerschaft bestimmt. Habt ihr den Gedanken mal gespeichert? Gläubige, Glaubende, bestimmt zu diesem Leib, sind zuerst für Christus selbst, weil sie Glied an dem Haupt sind, und für die Bewohnerschaft der Himmel und ihre Bewohnerschaft bestimmt. Zweitens, die Auserwählten des Lammes als Braut oder als Weib Israel haben ihre Zielsetzung für die Erde, mitsamt den Völkern und Nationen. Das ist nichts Gegensätzliches. Nur das Aufgabengebiet ist unterschiedlich. Wenn dann am Ende der Zeitalter alle Schöpfungsetagen von Gottes Leben und Herrlichkeit erfüllt und durchdrungen sein werden, treten auch die beiden Heilsträger. Wer sind die? Das ist die Gemeinde, das sind wir. Und das ist Israel. Die treten wieder zurück und unterstellen sich wie Christus dem Vater. Ach, liebe Geschwister, hat Gott uns nur zu einem ganz bestimmten Ziel herausgestellt, um etwas ganz Bestimmtes für ihn wirken zu können. Auserwählte, Gemeinde des Leibes Christi, haben nur einen zeitlichen Vorzug. Es ist eine Herausstellung Einzelner, damit der Übrige die gleiche Herrlichkeit besitze. Sind wir damit einverstanden? Sind wir damit einverstanden, dass Gott uns nichts Besonderes, ich kann nicht den Wertgrad derer jetzt beschreiben, die diesen Ruf bekommen haben, sind nicht besondere Gestalten, sind oft sehr wertlos, sehr namenlos. Keiner dreht sich um und niemand fragt nach sie. Ja, und diese holt er heraus, damit auch die Übrigen die gleiche Herrlichkeit erlangen. Da haben manche die größte Schwierigkeit. Die größte Schwierigkeit. Die sagt, was? Ich habe mich bekehrt und diese auch drüben einmal, liebe Geschwister. Was ist das für ein armseliges Denken? Ein Denken. Alles in der Gnade und dann rechnen wir den anderen diese Herrlichkeit nicht zu. Also, den Leib Christi gibt es nicht für immer und ewig. Einverstanden? Ihr guckt, ihr schaut alle so. Die gibt nicht für immer und ewig. Wir werden einmal die Auserwählung zurückgegeben. Wenn ich die beiden Heilsträger, Gemeinde und Israel, einmal kurz nebeneinander stelle, dann müssen wir sagen, dass beide Träger der Verheißung, beide neues göttliches Leben in sich tragen. Beide sind durch den Geist Gottes und durch das Wort der Wahrheit gezeugte Kinder und Söhne Gottes geworden. Nur ihre Zubereitung, ihre Qualifizierung, ihre Ausbildung, die ist unterschiedlich und trägt artspezifischen Charakter, weil ihr zukünftiges Aufgabengebiet auch dementsprechend unterschiedlich ist wie Himmel und Erde. Manchmal vergleiche ich den Schöpfungsbau mit einem großen Unternehmen, Nehmer. Dieser hat nämlich zwei Söhne als Mitregenten und Erben eingesetzt. Dem einen überträgt er das Landwirtschaftsministerium, sprich Erde, und dem anderen das Luft- und Raumfahrtsministerium, sprich die Himmel. Dass die Ausbildung, einen Traktor zu fahren oder ein Jumbo-Jet zu fliegen, sehr unterschiedlich ist, verstehen wir doch. Verstehen wir. Nur auf der geistlichen Ebene, da streiten wir uns die Köpfe heiß. Die Gemeinde ist der Leib des Christus, Israel sein Eheweib. Der Mann ist von Gott anders konzipiert als die Frau. Deshalb gibt es auch für sie andere Funktionen und Aufgaben. Das hat überhaupt nichts mit Abwertung und Diskriminierung zu tun. Das ist ganz scheußlich, was man in der Kirche hineingetragen hat. Die Gemeinde bei uns zu Hause hat jetzt ein Lied gesungen, nun danket alle Gott. Da wurde aus dem Dank alle Gott eine Sie gemacht. Sie sollen danken. Und aus ihrem Schoß, da wurde eine Mutter und eine Frau gemacht. Weil man es nicht ertragen kann. Die Zuordnung. Ja. Es hat nichts mit Abwertung zu tun, sondern um geistliche Zuordnung. In der Ehe werden beide eins. Das Geheimnis von Christus und seiner Gemeinde ist groß. Es hat Vorrang vor allen anderen Geheimnissen, die veröffentlicht worden sind. Und in dieser großen Hymne, wo Paulus von der Gemeinde schreibt, heißt es in Kolosser 1, Vers 17, das All ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also hier merkt man, es kreist alles um ihn. Er ist die zentrale Mitte. Das Zentrum. Alles, woraus Gott wirkt und wo alles wieder hineingeht. Und er ist vor allem. Und das ganze All hat seinen Bestand in ihm. Und jetzt muss man tief Luft holen. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang, der Ursprung, der aus dem Ewigseiten herausgetreten ist, der Erstgezeugte aus dem Toten, auf das er in allem den Vorrang habe. Und dann wird er anschließend das Zeugnis gebracht, dass Gott Frieden gemacht hat durch das Blut seines Sohnes am Kreuz und hat damit die Grundlage geschaffen für die Aussöhnung, für die Erneuerung, für die Lebendigmachung des ganzen Alls, das auf Erden und durch den Himmel. Das wäre also, wenn das einmal in Angriff genommen wird, das Aufgabengebiet des ganzen Christus. Er ist zutiefst für diese beglückende Zielvollendung ausersehen und bestimmt. Da sind wir nun als sein Leib mit hineingenommen, wenn dieses gewaltige Gottesprogramm seine Erfüllung finden wird. Liebe Geschwister, was haben wir für Mühe, einen Menschen den Glauben zu bezeugen? Und wie schwer fällt es uns, ein Stück Leben, was in uns pulsiert, den anderen mitzuteilen? Ja, und ein Stöhnen und ein Ablehnen. Und wie viel Mal müssen wir Leute einladen, um sie in die Versammlung hineinzubringen? Und das ist doch alles so schwächlich und erbärmlich und ja. Und da steht einmal, dass die ganze Schöpfung hineingestellt wird, nicht über den Weg der Automation. Heute und morgen klappt das, nein. Über den Weg des Zerbruchs, über den Weg der Verkündigung des Evangeliums. Und zwar, dass Gott das Kreuz zum Zentrum gemacht hat und diese Botschaft hinein, hinüber und hinunter verkündigt wird. Leib. Gottes Heilswege gehen immer über den Erstling und über die Erstlinge. Erst dann kommen die übrigen, die anderen, das Ganze an die Reihe. Vielleicht haben wir noch nie nachgedacht, aber wenn der Apostel Paulus sagt, gleich wie sie in Adam alle sterben, das war auch ein Prozess. Ein Prozess, der sich über Generationen, Jahrtausende hinweggezogen hat. So werden sie in dem Christus auch alle lebendig gemacht, mit diesem Gottesleben erfüllt. Und es geschieht auch nicht auf Hauruck. Nein, wie steht es da? Ein jeder, bitte unterstreichen, ausmalen. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Der Erste ist immer Christus. Danach die, die er gerufen hat. Und dann sagen die Übersetzungen, dann ist Schluss. Dann ist Ende. Von wegen. Ja. Telos, dann den Ziellauf. Doppelpunkt. Und wie läuft der Ziellauf? Da geht's stufenweise, stufenweise. Der Letzte, der dran kommt, wer ist das? Das ist der Tod, ja. Er, der Sohn, wird herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße getan wird. Und wer gehört mit zum Sohn? Wer gehört mit zum Sohn? Die Söhne, die Gemeinde. Wissen wir, was eigentlich da ausgesagt ist? Liebe Geschwister, ich weiß nicht. Ein Evangelium mit einer solchen Dynamik göttlicher Herrlichkeitsentfaltung kann gar nicht anders sein, dass es ein Menschenleben total verändert. Und wenn es Leute sind, die noch nie Evangelium gehört haben, die können eine solche glückselige Botschaft viel eher fassen, und junge Leute, als die, die schon 30, 40 Jahre aus Tradition totgepredigt sind, die können diesen Lichtglanz des Evangeliums, die sind vollständig zufrieden. Ja, wir sind vollständig, wenn wir Vergebung der Sünde haben, reicht uns das restlos. Was mit uns einmal wird, und das ist doch völlig egal, es ist nicht egal. So groß ist also dieses Zeugnis hier. Es ist eine gewaltige und eine überwältigende Botschaft, wenn uns das Geheimnis des Leibes Christi einmal klar wird. Warum der Vater nicht die Giganten des Kosmos, die strahlenden Engelmächte, zu diesen Erstlingen gemacht hat, sondern einen ganz zerbrechlichen Tonklumpen herausnimmt und ihn zu einem Gefäß seiner Ehre und Herrlichkeit macht. Das ist Gottes Geheimnis. Tja, darüber können wir nur staunen und bringt uns innerlich zur Anbetung. Die Aussagen der Schrift über die Erstlinge und im Speziellen, was den Leib Christi angeht, sind jeder menschlichen Vorstellung weit überlegen. Gemeinde, heißt es dann in diesem Vers, sein Leib, die Gemeinde ist die Vervollständigung. Sie ist die Vervollständigung dessen, das Haupt, der einmal mit diesem ganzen Christus das ganze All auch erfüllt, durchdringt, verändert und vollenden wird. So gewaltig ist das. Wir sind seine Ergänzung. Liebe Geschwister, darüber einmal nachzudenken, was das bedeutet. Wir fragen, ist denn der Christus ohne Leib unvollständig? Wieso braucht er eine Ergänzung? Nein, unter keinen Umständen benötigt der Herr eine Hinzufügung, denn nichts, gar nichts kann ihn vollkommen und vollständig machen, weil er es in sich selber ist. Aber in der Verwirklichung und in der Hinausführung des ihm anvertrauten Werkes will er nichts mehr alleine tun, sondern alles durch seinen Leib vollführen. Er hat, und durch ihn ist alles geschaffen worden. Die Erlösung hat er alleine getan. Die Errettung auch. Aber das, was in Zukunft geschieht, tut er mit seinem Leib. Deshalb ist die Gemeinde das zentrale Heilsorgan für alle Lebens- und Herrlichkeitsoffenbarung des Vaters. Also alles geht über das Haupt, durch den Leib, durch den ganzen Christus hindurch. Erst wenn alles unter dem Haupt Christi seinen Platz gefunden haben wird, wie wir es heute schon sind, können wir diesen Gedanken mal denken, dass auch alles andere einmal unter dem Christushaupt seinen Platz findet? Wir sind nur Erstlinge von diesem gewaltigen Plan. Denn die Schrift sagt einmal, in der Vollendung aller Zeiten wird das ganze All aufgehauptet werden, organisch dem Christushaupte hingefügt werden und alles Leben aus Gott haben, wie wir es heute schon jetzt in uns tragen. Liebe Geschwister, Evangelium ist das. Glückselige Gottesbotschaft. Glückselige Botschaft, die uns bis in die tiefsten Fasern unseres Empfindens und die Quellgebiete unserer Gedanken, unseres Willens treffen können. Wissen wir, was hinter diesem Anliegen Gottes, was hinter diesem Vorsatz und Plan und Zielplanung Gottes für eine mühevolle Arbeit stehen wird? Wenn das Ganze all einmal hineingestellt wird, alles ist dann so umfassend in das Gottesleben hineingestellt, wie wir es heute als Anbruch und Erstling sind. Die Frage hinein, stimmt das? Ist also diese Sehnsucht Gottes mit dem, was er sich vorgesetzt hat, ist diese Sehnsucht auch in unserem Herzen so tief verankert, dass ich gar nicht anders kann, als dem anderen, den ich draußen begegne, ihm das gleiche Leben nicht nur wünsche, sondern erflehe und freue mich, wenn die Zeit gekommen ist, dass in ihm auch dieses Leben anbricht. Unser Vater im Himmel ist dann restlos beglückt und völlig zufriedengestellt. Er ist dann vervollständigt, wenn die Herrlichkeit seines Wesens alle und alles in sein Bild hinein verwandelt haben wird. Dann ist seine Liebe und seine Sehnsucht restlos zufriedengestellt. Der Vater ist nur vollständig, wenn die ganze Schöpfung, die aus ihm heraus entstanden ist und geschaffen wurde, göttlich neu zurückgekehrt ist. Deshalb dreht sich bei Gott alles nur um dieses große, weltallumfassende Vollendungsziel. Dreht sich's bei uns auch darum? Oder haben wir nur mit uns zu tun? Nur mit uns. Vervollständigung heißt, dass nicht eines, was durch ihn geschaffen wurde, außerhalb von ihm existieren wird, geschweige denn dem Feuersehen alle Ewigkeit verbringen müsste. Wäre Christus vollständig vervollständigt, wenn ein einziges Glied fehlen würde? Und wenn es der kleine Finger wäre bei mir, da wäre mein Körper, da wäre ich nicht vollständig. Verstehen wir? Deshalb sind wir als Glieder unaustauschbar. Wir sind auch nicht ersetzbar. Die göttliche Bestimmung und die Zielsetzung, die er in uns hineingelegt hat, die kann nicht der Fritz und die Martha drüben als Nachbarhaus einmal einnehmen. Die werden wir einnehmen. Und wenn wir darauf kein Ja haben, heute und morgen, wird Gott uns Wege führen im Zerbruch. Und wenn es hier nicht ist, dann bringt er drüben uns zurecht und renkt uns dort ein. Ja, was würde aus der Vervollständigung Gottes werden, wenn die überwiegende Mehrzahl seiner Geschöpfe für immer und ewig außerhalb von ihm in dem Feuersee existieren müsste? Wirklich alles Erschaffene nimmt teil an diesem universellen Erlösungswerk Christi. Nur die Kinder Gottes, die zu diesem Rettungswerk bestimmt sind, denen er das Herz geöffnet hat für dieses Heil, schreien lauthals, dass diese Botschaft eine teuflische Irrlehre sei. Ja, der Feuersee, liegt der außerhalb der Grenzen der Versöhnung? Fragen wir mal. Das wird behauptet. Diese Gerichtsstätte hat mit Versöhnung nichts zu tun. Da will Gott auch nicht mehr rein sprechen. Ich zitiere aus einem neulich erhaltenen Brief. mit der Überschrift Allversöhnung, die erste Lehre Satans. Nach den haarsträubenden Gedanken schließt der Schreiber ab: Eines steht fest, die Allversöhnungslehre, die, indem sie lehrt, dass sowohl alle Menschen als auch der Teufel und die abgefallenen Engel errettet würden, im Grunde nichts anderes ist als das Evangelium des Teufels. Liebe Geschwister, man muss diesen Satz mal lesen. Gott hat kein anderes Evangelium, als dass einmal das ganze Schöpfungsall erlöst, gerettet, heil gemacht zu ihm zurückkehrt. Und diese Leute sagen, das ist das Evangelium des Teufels. Hat überhaupt der Teufel, hat er überhaupt, liegt es ihm, dass der Behälter im Feuer sie wieder leer wird? Nein, der will ja, dass sie für immer dort bleiben. Das ist ja seine Strategie. Er hat sie ja in diesen Behälter reingeschafft. Und dort will er, dass sie immer bleiben. Das ist sein Evangelium. Ja, also hier steht, es ist also eine Lehre des Teufels. Man kann sie nur als eine der gravierendsten und verderblichsten Irrlehren, die überhaupt je auf christlichem Boden entstanden sind, bezeichnen. Wir müssen auf das Entschiedenste vor ihr warnen. Tastet sie doch direkt das Werk unseres Herrn Jesus Christus und damit letztlich auch seine Person an. Und dann rät er mit den Allversöhnern nach 2. Johannes 9, 11 umzugehen, indem man ihm keine Gastfreundschaft gewährt und diese Leute auch nicht grüßt. Könnt ihr uns auf manches gefasst machen, die dieses Evangelium im Herzen tragen, bewahren und auch bezeugen? Der Leib Christi wird ausführen und realisieren, was Gott verheißen hat. Und da gibt es in der Zukunft keine einzige Verheißung, wo die Gemeinde unbeteiligt sein wird. Es wird nicht neben Christus, nicht außerhalb eines geschehen können, nur mit ihm und durch ihn. Wie heißt es? Denn in ihm, in dem Christus, sind alle Gottes Verheißungen zusammengefasst. Er ist das Ja, er ist das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns, steht da. Und das uns, durch uns hat man jetzt in den meisten Übersetzungen weggestrichen. Das finden wir überhaupt nicht mehr, weder in der Hoffnung für alle noch in der guten Nachricht. Übel entstellt. Warum sabotiert man eigentlich das, was auf die Zielsetzung der Gemeinde eigentlich ausgesagt ist und was unserem Glauben eine ungeheure Kraft und Hoffnung gibt? Alles, was von dem Christus verheißen geschrieben steht, steht zudiest mit seinem Evangelium im Zusammenhang. Und da der Körper in der Regel das Ausführungsorgan dessen ist, was das Haupt denkt, plant, bestimmt, ist diese Gemeinde Höchstes, Größtes und Herrlichstes zugedacht. Ich falle in Ohnmacht, liebe Geschwister. Wenn wir einmal Gottes Verheißungen nicht, die wir gar nicht erdenken können, dass sie auf uns hin geschrieben sind und durch uns zur Vollendung geführt werden. Liebe Geschwister, wissen wir, dass nichts anderes unserem Glauben so eine Substanz geben kann. Mit seinem Sohn hat der Vater auch die Söhne gewürdigt, das Weltall zu richten und ins Gottesleben hineinzuzeugen. Aber verstehen wir, die Schöpfung, die wartet nicht auf die Wiederkunft Christi. Die wartet nicht auf die Wiederkunft Christi. Auch nicht auf das Offenbargemachtwerden der Kinder. Auf was wartet die Schöpfung draußen, die Schöpfung alles, was geschaffen ist? Sie wartet auf das Offenbargemachtwerden der Söhne Gottes. Weshalb denn das? Weshalb denn das? Weil nur Söhne zeugungsfähig sind, Kinder nicht. Deshalb soll es eigentlich zu einem Wachstum kommen, zu einer Reife. Der Christus soll Mannesgestalt in uns gewinnen. Nicht mehr ich, sondern das Ich ist ausgewechselt. Das hängt am Kreuz. Der Christus in uns, soll zur Darstellung kommen. Die ganze Schöpfung, die gesamte Opposition, alle Finsternis und Todesmächte, alle Feinde werden unter die Füße des ganzen Christus gelegt. Dass wir ohne ihn nichts vermögen und tun können, das ist uns schon allen klar. Aber dass der Sohn alles durch seinen Körper und den Gliedern seines Leibes tun will, das haut uns doch auf den Boden. Haben wir einmal darüber nachgedacht, was bei uns denn so außergewöhnlich sein muss, dass er uns mit so viel Herrlichkeit begleitet, nicht nur begleitet, sondern uns durch und durch durchdringen will? Haben wir darüber mal nachgedacht? Er konnte doch ganz andere Gestalten und Gefäße wählen. Warum denn uns? Es passt nichts zu ihm. Also von den Schuhsenkeln angefangen, von der Fußsohle bis rauf zur letzten Haarwurzel. Ich sage manchmal, bei mir nicht eine Zelle von Haus aus, passt nicht zu ihm. Und dann nimmt er solches morsches Material und gestaltet es zu seinen Gefäßen und legt seinen Willen und sein Wohlgefallen in uns hinein. Liebe Geschwister, irgendwo muss doch hier oben der Verstand fast aussetzen. Weil das nirgends in dieser Welt angeboten wird, in keiner Schaubude dieser Welt, in keinem großen Kaufhaus. Man kann hinrennen, wo man will. Und was, als wir rüberfuhren, was da alles unterwegs ist, war mit dem Auto, allen Süden. Wahrscheinlich wollen die den Rest von Schnee noch irgendwie oben festhalten. Ein Leben, irgendwo sinnvoll noch zu gestalten. Liebe Geschwister, wenn wir diesen einen nicht in uns tragen und dieses Gottesleben nicht haben, können wir hinfahren, wo wir wollen. Was ist das also ein für gewaltiges Wort? Die Schöpfung wartet mit Sehnsucht, mit Verlangen auf das Offenbargemachtwerden der Söhne Gottes. Liebe Geschwister, ob wir daran denken, im Alltag, unser Zurechtkommen und unser Vollendetwerden, das ist nicht Privatsache, sondern darauf wartet eigentlich eine ganze Schöpfung. Was ist das für ein gewaltiger Dienst? Nicht Kinder, sondern Söhne. Und sie wollen befreit werden. Die Schöpfung soll befreit werden aus dem Dienst der Vergänglichkeit, der Hinfälligkeit, der Verderblichkeit. Wohin will sie geführt werden? Zur Herrlichkeit und Freiheit der Kinder Gottes. Was ist das für ein gewaltiger Dienst aller Glieder des Christusleibes? Brüder und Geschwister, wenn uns diese große Gottesbotschaft von dem Geheimnis des Leibes Christi verloren geht, wenn sie uns nicht mehr durch den Alltag hindurchträgt, wenn sie nicht mehr in unseren Herzen brennt und aus uns heraus leuchtet, dann werden wir zu ganz frommen Standbildern, die zwar noch sehr eifrig biblische Wahrheiten diskutieren können, aber ohne Kraft und ohne Vollmacht leben. Das habe ich in den 50 Jahren auch durchlebt. Es steht Höchstes auf dem Spiel. Manchmal muss man es in die Versammlung hineinsprechen, dass nämlich die Schöpfung um ihre Erlösung weiß und deshalb in großer Hoffnung und Erwartung steht. Nur die Kinder und Söhne, die mit diesem Dienst eigentlich beauftragt sind, die trampeln widerwillig auf dem Boden herum und wollen damit nichts zu tun haben. Was ist das für eine Tragik? Gemeinde, welche da ist sein Leib? Da sagt Paulus, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung der Gnade, euch Nationen dieses Geheimnis zu sagen. Das Geheimnis, Christus, seine Gemeinde, die da ist sein Leib, vor allen Zeitäonen, vor allen Schöpfungen verborgen. Jetzt aber ist es bekannt. Es ist bekannt. Ich frage hinein, ist es bekannt? Jetzt aber ist es geoffenbart. Ich möchte Mut machen, darüber einmal nachzudenken und sich das Herz füllen zu lassen, weil dahinter der Wonnewille Gottes die Lust und sein Wohlgefallen steht. Der ganze Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses, Christus und seine Gemeinde unter den Nationen. So gewaltig ist das. Christus in euch. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Unter den Nationen, das hat's noch nicht gegeben. Alles wartet auf den Tag, wo der Christus seine Gemeinde hat. Das war nicht das Geheimnis, liebe Geschwister. Christus in uns, das hat es schon auch im Alten Testament teilweise gegeben. Das hat es auch unter der Jüngerschaft gegeben. Jesus sagt, ich und der Vater werden zu euch kommen und werden in euch Wohnung machen. Das ist kein Geheimnis. Der Vater und der Christus in uns. Was ist das Geheimnis? Christus in uns unter den Nationen. Das hat's noch nicht. Das ist nicht denkbar gewesen, bevor nicht ganz Israel gerettet wurde. Das ist es. Und das dürfen wir proklamieren und das dürfen wir bezeugen. Nehmen Sie es mit, wir sind zu einem großen Ziel unterwegs. Und ich schließe mit einem Gedicht, Gemeinde, du Wunder der Zeiten. Gemeinde, du Wunder der Zeiten, das Liebste, was er hat ersehen. Aus Nacht, aus Grauen und Verderben hat er sie erwählt. Und gesehen, ehe unsere Erde erschaffen, die Welten voll Licht und voll Pracht, war sie sein ureigenstes Sehnen, der Lichtglanz in dunkelster Nacht. Wir stehen bewundernd und staunend vor diesem Geheimnis so groß. O Tiefe, o Höhe des Reichtums, wir geben und wir lassen uns los. Ob sie auch zersplittert, gespalten in Schwachheit, durchwandert die Welt, wird dennoch sie wunderbar leuchten, wenn Gott sie dann fertiggestellt. Wie wird unser Leben von Liebe und Freude erfüllt, wenn Licht von jenen Ufern in unsere Herzen quillt? Nie haben wir solches geahnet, erwogen, geträumt und gedacht, was Gott uns in Christo geschenket, aus Gnaden im Sohn hat gemacht. Sie trägt bis die Stunde gekommen den Schatz in ein irdenes Gefäß, bis Christus sie hebt aus dem Staube, dem Vorsatz des Vaters gemäß. Dann wird sie den Christus zieren in all den Äonen fort, bis Schöpfung, Welten und Wesen ihn loben, verwandelnd im Wort. Wir beten noch miteinander. Wir preisen dich und danken dir, du unser großer Gott und Vater, dass du uns heute Nachmittag solche gewaltige Gedanken hast denken lassen, dass wir gar keinen Grund finden. Es ist so unermesslich, so unbeschreibbar. Wir staunen das Wunder deiner göttlichen Liebe an und danken dir, dass der Lichtglanz dieses Evangeliums unsere Herzen erreicht hat. Die Freude ist in unser Herz hineingeflossen und wir danken dir, dass du in uns solche Menschen machen willst, die Gefäße sind, worinnen du dich verherrlichen kannst und willst. Ach, wir beugen uns nieder, wenn wir oft so eigene Wege und Entscheidungen getroffen haben und so ein unermessliches Maß an Reichtum und Herrlichkeit hast du uns zugedacht. Ach, öffne du uns selbst das Herz, den Sinn und den Geist. Mach unsere Augen offen für dieses wunderbare Geschenk deines Christus und deiner Gemeinde. Und dann mach es auch fest, damit wir es nicht wieder auswechseln lassen von den vielen anderen Schaubildern, die doch wieder vergehen, dass dein Wort in uns verwurzelt werde und du in uns, du Christus, zur Ausgestaltung kommst. Wir danken dir, dass du treu bist und bleibst, bis wir vollendet im Ziele stehen werden. Amen.